Der Podcast wird präsentiert von der Zürich, der offiziellen Versicherungspartnerin von der Schweizer Nazi. Unterstütze unsere Nazi beim Public Viewing in deiner Nähe.
Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußballpodcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz, ich bin Fußballreporter vom Blick und wir kommen heute mit einer XXL-WM-Ausgabe aus dem Studio in Zürich. Ich habe Giorgio Contini als Gast, zum zweiten Mal während der WM. Du bist gut angereist, Giorgio, und vor allem kennst du die Nationalmannschaft aus deiner Zeit als Assistent während der grossartigen Euro vor 2 Jahren.
Ja, das ist ja so. Ich kenne ein bisschen die Mechanismen, was man so hat in so einem Turnier. Wenn es vor allem jetzt noch ein bisschen länger geht, noch ein bisschen entscheidender ist, dass man einen guten Zusammenhalt hat.
Und dann ist mein Chefchef da, sonst ist ja mein Chef Tobias Wedermann da, aber jetzt ist mein Chefchef, der Sportchef vom Blick, der Manuel Gysi da, und du schaust, dass ich das richtig mache, oder?
Genau, das ist eigentlich meine einzige Aufgabe heute bei da. Würde zwischendurch korrigierend eingreifen, wenn ich merke, okay, das geht gar nicht.
Die Spannung fällt ab.
Genau, ja. Richtig. Also das ist echt, ja, ich bin der einzige und allein als Kontrollinstanz.
Das hat mich als Trainer, oder? Man hat gewisse Spieler, wo man weiss, bei dem muss ich vielleicht am Morgen schon schauen, dass die Spannung ein bisschen vorhanden ist und dass er nicht einfach vor dem Käffel einschläft beim Morgen.
Ja gut, ich habe es gerne, dass man gewisse Rituale hat ja in einer Mannschaft. Das heisst, dass du am Morgen nicht gerade die Kabine kommst und nachher auf den Platz gehst oder so, dass du die Mannschaft ein bisschen vorne spürst. Deswegen mit dem Morgenessen vielleicht anfängst, dann hast du alle mal schon mal einen Tisch, hast alle schon mal in die Augen geschaut und merkst auch ein bisschen das Gefühl oder das Gespür für, wer hat noch nicht ganz ausgeschlafen, wer hat eine etwas strengere Nacht gehabt. Und so kannst du natürlich Einfluss nehmen und dann, wie gesagt, langsam auch in den Tag starten und ins Training.
Wir starten, ich habe das Gefühl, ich starte fast ein bisschen neu in die WM rein. Die Gruppenphase ist wahnsinnig lang gewesen. Es hat überraschend unterhaltsame Spiele gegeben. Es hat auch wenig überraschend so ein bisschen Spiele gegeben, wo man denkt, okay, geht noch lang. Wenn man jetzt durch den Turnierbaum anschaut, oder man sagt jetzt Bracket, aber früher haben wir mal Turnierbaum gesagt, das Tableau. Nach dem Spiel von der Schweizer hat man jetzt plötzlich gegen Kanada gedacht, ah ja, Erster, das ist super. Und nachher haben wir plötzlich gedacht, oh nein, Zweiter wäre doch besser gewesen, weil Südafrika ist ja vielleicht noch schlechter oder ist schwächer als Algerien. Aber wenn man sich jetzt so den Turnierbaum anschaut, dann ist das ja krass. Auf der linken Seite ist Frankreich, Spanien, Portugal, Deutschland, Holland, Marokko. Es ballt sich einfach extrem. Und auf der rechten Schweizer Seite sind die Brasilianer und Norweger oben und es sind da Argentinier und Schweizer eigentlich. Und wenn man so richtig will, weit geht, das ist eigentlich, also jetzt ist es off. Natürlich muss man gut spielen, aber es ist richtig off.
Ja, ich würde jetzt nicht von der schwacheren Seite, der schwächeren Seite reden, aber es ist schon so, dass nach aussen jetzt, oder wenn man das so betrachtet, der Turnierbaum aktuell, wir auf der einfachere Seite sind. Aber es ist so viel, es kommt so viel aufs Detail drauf an, auf die Tagesform. Ich glaube, man hat in der WM gesehen, die kleinen, in Anführungszeichen, Nationen sind unangenehm, die können überraschen, die können mit sehr viel Enthusiasmus Fußball spielen. Und all das macht ja das Ganze attraktiv, aber eben auch nicht so einfach, wie man es auch von außen kann anschauen und sagen, ja, das ist eigentlich ein Highway ins Finale.
Also wenn man den Weg jetzt, wir sind Medien, wir sind euphorisch und darum sage ich jetzt, also die Schweiz hat jetzt im 16. Finale Algerien, das ist machbar, reden wir nachher drüber. Als nächstes kommt die dann vermutlich Kolumbien oder wenn sich der Queiroz mit einem weiteren 0-0 und im Penaltyschießen sich dann doch entscheidet, dass man mal noch aufs Goal schießt, vielleicht Ghana. Und wenn man dann noch weiter schaut, dann wäre es Argentinien, wo bis zu dem Zeitpunkt ahne noch gar nicht weiss, dass es schwierige Gegner gibt, weil, oder? Also wenn man so schaut, ist Schuten eigentlich auch nur gegen Kleine. Also man darf schon ein bisschen träumen.
Du, träumen darf man nicht mehr, ist ja WM schließlich. Also die Engländer haben wir noch unterschlagen. Die sind, glaube ich, auch noch auf unserer Tableau-Seite, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Genau, das stimmt.
Die sind oben bei Brasilien. Auch irgendwo noch um eine Ecke kommen. Haben wir noch Rechnung auf.
Ja. Das wäre aber erst in der Halbfinale.
Wieso eigentlich nicht? Genau. Ich weiss jetzt nicht, ob man, vielleicht lässt sich die Argentinier einlullen. Keine Ahnung, aber sind wir dann nicht auch eingelullt, wenn wir sagen, wir haben einen Weg, der vielleicht auch nicht ganz so hart war. Also wir haben bis jetzt, also die drei Gegner bis jetzt sind ja keine grosse Mannschaften gewesen. Jetzt Algerien, wird interessant, kommen wir sicher noch dazu. Das wäre dann auch der erste richtig, richtig, richtig harte Test. Und ich weiss nicht, Kolumbien, wenn wir jetzt gleich eins führen schauen, hätte gegen Portugal auch können gewinnen am letzten Match. Also jetzt, ich weiss nicht, ob das dann einfach mal geschwind so
also ich
bei Seite zwischen ist.
Ich habe eigentlich Spiel und Platz 3 mindestens habe ich eigentlich schon gebucht, genau. Wir dürfen auch jetzt vorstellen, es ist unsere 100. Sendung, 100. Forza-Sendung. Und zudem, hat der Blick auch ein Angebot für 5 Stutz, kann man 100 Tage Blick Plus haben. Ich habe vorher am HB kurz aus 10 Meter Distanz auf einen Latte Macchiato in einem Pappbecher geschaut und ich glaube, das hat mich mehr gekostet als 100 Tage Blick Plus. Machen das. Wir haben im Episodenbeschreib einen Link dazu. Und damit fertig Eigenwerbung. Die 3 Matches von der Schweiz. Ich weiss nicht, ob ich je schon so eine Turnier von der Schweizer irgendwie erlebt habe mit 3 so Spielen, wo man wie nie gewusst hat, weil es ist eigentlich das wichtigste Spiel, also im Vorfeld. Hat man ja sonst immer gewusst, okay, man hat einen grossen und dann gibt's das Entscheidungsspiel und Platz 2. Das ist immer Serbien. Und dann kommt man weiter und dann schaut, und dann haben wir das Gefühl, man ist so im Turnier drin. Und jetzt haben wir so 3 Matches, wo man das Gefühl hat, Murat Yakin, der Nazi-Trainer, hat immer so ein bisschen, also, nicht, wir haben nicht das Gefühl gehabt, hat immer ein bisschen umgestellt. Ist das ein Pröbel gewesen? Hat man sich auf die Gegner eingestellt? Hat man einfach geschaut, welche Spieler sind in Form? Da ist er ein grosser Fan davon. Also, kann man überhaupt etwas aus diesen 3 Matches rauslesen?
Ich habe schon mal gesagt, so die Ferndiagnosen sind ja immer ein bisschen schwierig. Und vor allem, im Vergleich zu euch bin ich ja Trainer und somit weiss ich auch, wie es abgeht, wenn man in so einem Turnier dabei ist. Und du hast eine Idee, einen Plan, wie du das erste Spiel angehst, hast ganz klare Voraussetzungen, welche Spiele deine erste Elf sind, was mögliche Wechsel sind. Und dann kommt so ein 50-50-Match raus gegen Katar, wo zwar vieles gut gewesen, erste Halbzeit, viele Chancen, hätte können, wie gesagt, explosiv für 3-4 Goal, ist nicht gewesen. Und dann gibt's ein bisschen Zweifel, weil es ist doch, und die Medien und alles. Und dann tust du wieder die Karte ein bisschen mischen, dann hast du den zweiten Match, wo du weißt, der ist entscheidend, da müssen wir jetzt die 3 holen. Was ja dann auch passiert ist, gegen einen Gegner, der doch auch die Qualität aufbringt, wo es hätte können ein Stolperstein sein. Und dann hast du im dritten Match mit der eigentlich praktischen Qualifikation die Chance, um, sag jetzt mal, alle Spiele, wo du irgendwo im Fokus hast, Minuten zu geben, ein bisschen vielleicht auch taktisch zu variieren, zu anpassen. Und das ist halt alles, was in diesen 4 Wänden passiert, in dem Büro, wo sie da ihrem Zuhause haben in Amerika. Dort wird diskutiert, dort wird austauscht, werden Ideen gesammelt, wird aber auch der Match analysiert vom Gegner, wo sind Stärken, wo sind Schwächen. Aber wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, jetzt fängt die WM, der zweite Teil, also, ich habe gesagt, der erste Teil ist gewesen, das ist passiert, jetzt kommt eigentlich wieder nochmal ein Turnier, das zweite Turnier, wo vielleicht Gegner ganz anders auftreten, weil es sind K.O.-Runden, es ist nur mehr Taktieren, es ist nur mehr Detailarbeit, wo zu leisten ist, und einfach eine Top-Vorbereitung auf den Gegner muss passieren.
Mit was für einem Gefühl gehst du in das 16-Finale vor dem Fernsehen?
Grundsätzlich mit einem Positiven, aber wir haben, ich glaube, den Match noch nicht gesehen, wo man das Gefühl hatte, von der ersten bis zur letzten Minute hat man durchgezogen. Also man hat eigentlich Katar, wenn man in der ersten Halbzeit schießt, dann reden wir heute keine Sekunde mehr über das Spiel.
Aber ich erinnere dich an den Euro, haben wir doch genau auch so falsch gehabt. Ich glaube nicht, dass wir Ungarn von der ersten bis zur letzten dominierten. Schottland hat den Scheck wahnsinnige Sachen ausgeholt, aber das ist ein ganz schwieriger Match. Es gibt halt in diesen Turnieren keine einfachen Gegner, wo du sagst, wir überrennen die. Und das ist eigentlich das Schöne, das Interessante, aber Spannende an dem. Und dann ist es als Fan natürlich klar, dann sagst du, aber der Gegner, der muss dominieren. Fußballerisch bin ich der Meinung, dominieren wir alle Gegner. Die Spielidee ist klar, der Ballbesitz ist klar, die Abläufe sind klar. Am Schluss ist die Effizienz vielleicht, die hängt, oder dann Unkonzentriertheit kurz vor Schluss, dass du noch das Goal kassierst. Aber das ist der Fußball. Ich glaube, man könnte alle Nationen heute, die sich qualifiziert haben, keinen hat von A bis Z durchgezogen. Weder die Deutschen, noch die Argentinier, noch die Brasilianer. Also somit
Vielleicht braucht es das auch nicht in dieser frühen Phase, aber es ist, ich finde, es bleibt so, so ein bisschen Ungewissheit. Also, zum Beispiel die Schlussphase vom Kanada-Spiel, wo man, ich glaube, der letzte Goalschuss war das zweite Schweizer Goal gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Und nachher, ja, hat man eigentlich gewartet, bis es fertig ist, und dann ist es auch noch ein bisschen unangenehm geworden, hinten raus. Das kann, wenn es jetzt nachher um eins oder neun geht in der K.O.-Runde, ich finde, das hinterlässt schon das eine oder andere Fragezeichen, wo man nicht muss in Panik verfallen muss. Ich glaube, das wäre nicht angebracht. Aber gleich, also man hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man relativ viel ausprobiert hat und das vielleicht auch bewusst gemacht hat. Aber ich glaub jetzt nicht, dass alles klar ist vor dem Algerien-Match. Man muss sagen, easy, marschieren wir durch.
Also was mich vor allem wundern nimmt, ist, schaffen wir es im vierten Spiel, einen vierten Rechtsverteidiger zu finden, obwohl wir nur einen dabei hatten. Also wir haben Denis Zakaria angefangen, dann ist der Silvan Widmer gekommen, wo du gesagt hast, ich würde den Silvan Widmer schütten, weil als Rechtsverteidiger, weil er ist ein Rechtsverteidiger, das hilft. Und dann ist die Überraschung gekommen mit dem Luca Kakes. Ich habe, weil die FIFA hat recht viele Daten zur Verfügung gestellt, bin schnell geschaut, wie schnell sind eigentlich die Schweizer, weil wir, die Schweizer Spiele haben immer so ein bisschen zu den Langsameren gehört, wenn man so das Ganze anschaut, während andere so ein bisschen wild geworden im Müsse umeinander säckeln. Aber, und der Luca Kakes ist der zweitschnellste, der drittschnellste Schweizer mit 33,6. Also als Innenverteidiger.
Jetzt nimmt mich unter, was meinst du mit langsam? Es geht rein auf Tempo haben wir eine extrem schnelle Mannschaft. Also da ist ein Manuel Kanchi schon bei der Schnelle, da ist ein Danendoy, Mansambi, da gehört ein Brel dazu, da gehört ein Vargas dazu. Also rein physiologisch schnell von 0 auf 100 beschleunigen. Fußball hat dann einen Ball dazu, das heisst, es gibt den nächsten technisch schnell Entscheidungen treffen, den Ball gut zirkulieren und dann geht's noch schnell spielen, in dem Sinne, dass auch Pässe ankommen auf dem offensiven Fuß, dass du auch die Aktion kannst fortführen. Also, das Thema Schnelligkeit im Fußball ist, man kann es rational anschauen auf Meter, das ist ein Sprint, aber dann ist auch das Ganze, was mit dem Ball passiert. Deswegen ist es vielleicht dann eher einschläfend gewesen, weil du den Gegner ein bisschen schieben willst und es geht dann zu wenig schnell mit dem Ball. Aber es hat, glaube ich, rein vom Tempo her haben wir genug Tempo in der Mannschaft. Das ist sicher ein Punkt. Silvan Widmer ist, glaube ich, jetzt angeschlagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also somit wird das auch ein Spieler, der jetzt zum Glück noch ein paar Tage hat, um sich fit zu machen. Aber das sind genau die Themen. Wir sind da und was in dem Büro diskutiert wird, das Thema Kakes als rechte Verteidigung, das ist entstanden aus den Trainings, die sie gesehen haben, aus der Qualität, die der Spieler gebracht hat, aber auch aus den Analysen heraus, was haben sie auf ihrem linken Flügel, wo kann Probleme geben, was wollen wir machen, wollen wir mehr über die Ringseite, wollen wir über die Rechtsseite forcieren. Und ich denke, mit dem Mansambi auf der rechten Seite, wo dann vielleicht defensiv eben nicht auf der Position ist, weil er in der Offensive kurz vorne reingezogen ist, irgendwo ganz in einer anderen Position ist, hast du mit dem Kakes natürlich einen gehabt, der dort geblieben ist, nicht auch noch hinterlaufen ist, und deswegen ist es immer wieder da, die taktische Ausrichtung, das Korsett letztendlich hilft dem Spieler, auch wenn er nicht seine Lieblingsposition besetzt, das auch zu 100% so zu erfüllen, wie es der Kakes gemacht hat.
Gedacht schon noch jemand anderes, den man könnte ausprobieren? Ich habe gesagt, vielleicht Noah Okafor auf der falschen Seite hinter
rechts. Dass man sich den aufspart.
Genau.
Ja, du, irgendwie Christian Fasnacht hat auch schon rechts aussen irgendwo gespielt. Ich weiss nicht, ob man jetzt so weit hinten schieben will. Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass man jetzt die drei Varianten sieht, die es gibt. Und dann, und jetzt entscheidet man sich nach Bedarf für das, wo man ist. Eben, Widmer ist ja dann Gesundheit wahrscheinlich ein Thema. Unser Expert-Player im Gemeili hat das Selbstvertrauen-Thema dort ins Feld geführt. Das finde ich nicht unerheblich. Also, in einem Rechtsverteidiger, in einem Gelehrten sagen, du, schön, bist du dabei, aber wir haben einfach noch Alternativen, die wir jetzt auch noch ausprobieren wollen. Ich finde, das ist möglicherweise etwas, was im Verlauf des Turniers noch interessant werden kann. Andererseits, wenn er jetzt gegen Algerien kann spielen, einen vernünftigen Match macht, dann ist das schnell wieder vergessen.
Dann ist klar, oder? Du hast Johan Mansambi schon gefordert gegen Bosnien von Anfang an. Und jetzt hat er sich festgespielt, oder? Also jetzt, an dem kommt man eigentlich nicht mehr vorbei.
Das sagst du jetzt natürlich allein von den Leistungen, ja. Aber man kann den Match auch in den letzten 30 Minuten entscheiden. Jetzt gehen wir K.O.-Phasen, gibt es vielleicht Verlängerungen. Also es gibt, wie gesagt, ein paar Szenarien, wo du durchdenkst. Aber natürlich, die Leistungen sind jetzt hervorragend gewesen. Und er hat der Mannschaft geholfen, er hat sich selber geholfen. Und denke da auch in dieser Position, wie er doch auch diszipliniert war, dass er dann schnell umgeschaltet hat und in die Breite gegangen ist, auf der Position war. Das heisst, es ist eine mannschaftsdienliche Leistung von ihm, wo er sich selber extrem in den Vordergrund gespielt hat. Ob das eine Garantie ist, dass er wieder anfängt, ich glaube, da kennen wir den Muri unterdessen auch. Es gibt keine Garantie. Es ist wirklich dann auch, die taktische Ausrichtung, die wird entscheidend sein.
Hat es für dich sonst schon einen Sieg gegeben in der Nazi in diesen drei Spielen?
Ja, ich glaube, am Schluss kannst du... was auffällig war, wenn es entscheidend wird, ist der Vargas irgendwie in der Nähe. Ja, das hat er wieder mal bestätigt. Also es ist so eine Personalie, wo man von außen gerne mal vergisst. Der ist auch noch da in dieser Offensive. Mittlerweile haben wir ja wirklich, das ist cool, viele Optionen. Man kann sich auf, ihr habt in den letzten Wochen immer die Aufstehung gemacht, irgendwann in der Sendung, und ich überlege, okay, wer wo hin. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass der Vargas dann doch mehr spielt, als er nicht spielt, wenn sich der Trainer muss festlegen, weil einfach auch ganz viele kleine Sachen irgendwie stimmen. Und ich glaube, jetzt im Verlauf des Turniers hat er die Bedeutung schon noch einmal zusätzlich können unterstreichen. Aber wenn man vielleicht am Anfang das Gefühl hat, ja, kommt auch ein bisschen schwierige Situation, beziehungsweise ist nicht ganz so sattelfest gewesen, finde ich jetzt.
Ja, ich kann nur zustimmen. Ich glaube, der Ruben, ich muss einfach daran denken, kommt aus einer Verletzung raus, auch, nicht optimale Vorbereitung auf die WM gehabt. Aber als Spieler wirkt er ruhig, unscheinbar, aber er ist giftig, er ist schnell, er ist unberechenbar im Duell. Und er ist jetzt momentan vielleicht ein bisschen im Schatten vom Mansambi geraten. Aber von der Effizienz, von den Chancen, die er rausspielt, von den Assists, ist er, glaube ich, extrem mitentscheidend gewesen jetzt in den letzten Matchen, den letzten zwei Matchen, dass wir die Punkte geholt haben. Und wie gesagt, er ist ein Spieler, der physisch kann extrem viel abrufen. Also, der bringst du nicht tot physisch, der marschiert. Und deswegen ist es auch eine extrem wichtige Personalie. Und du kannst ihn aber auch, wie er das gemacht hat gegen Bosnien, kannst ihn auch als Joker bringen und er zündet eben auch gerade. Also somit sind wir bei der taktischen Ausrichtung, dass er sehr viele Variablen oder Varianten gibt.
Für mich hat er immer so gewirkt, wie du brave Schüler, wo wahnsinnig gern, also wo weiss, man muss lernen, man muss schaffen, man muss etwas investieren, man muss halt während der Sommerferien die Franzis Wörtchen anschauen, wenn man nachher will, eine gute Note schreiben. Das ist, aber ohne dass ich je mit ihm länger geredet habe, das ist einfach so, hat auch auf mich immer gewirkt, und durch das hat, vielleicht ist es aber auch sein Gesicht, wirkt er so ein bisschen brav, irgendwie, und dann hat er die Szene gegen Katar, wo er nachher dann noch im englischen Fernsehen auseinandergefräst wird, aufs Schlimmste, weil irgendwie schlechte Schusstechnik, Körper falsch, Ball zu weit links und so. Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist so für mich, Ruben Vargas ist für mich immer so ein bisschen auch so sehr, mega gute Ansätze, aber irgendwie so, hat er den Biss oder hat er die Qualität? Nicht wenig, der Biss hat er so. Aber ich muss sagen, wenn er dann reinkommt gegen Bosnien und auch wenn er dann das Goal macht gegen Kanada, oder? Also, das ist so wie noch, also, dann hat er gesagt, okay, also jetzt ist die Körperposition richtig und dann hau ich jetzt einfach richtig rein. Aber du kennst ihn ja besser, ist er wirklich so eine Lernbegierige oder wirkt es einfach so?
Der Ruben ist wie gesagt, vom Charakter her, ruhig, anständig, respektvoll, all die Prädikate, die du als Schwiegersohn wirst am liebsten haben, und wenn eine Tochter hast, daheim. Also er bringt alles mit. Aber was er hat, er ist wirklich zielstrebig. Er will weiterkommen, er will sich weiterentwickeln. Man sieht aber auch seine Karriereschritte. Er ist nicht der, der von 0 auf 100 gerade in den Topclub geht. Er erarbeitet sich, er sucht sich super Mannschaften aus, wo er regelmäßig spielt, wo er viel spielt. Das hilft alles, um die Karriere dementsprechend voranzutreiben. Aber auch, um sich selber zu entwickeln. Ich glaube, er ist im besten Alter. Und er ist ein Mehrwert in allem. Also, wie gesagt, privat als Mensch finde ich einen hervorragenden Typ, einen angenehmen. Aber eben auch vom Fußballplatz ist er einer, der der Mannschaft extrem hilft und mit seiner individuellen Qualität. Und er hat eine überragende Schusstechnik, auch wenn vielleicht der ein oder andere Engländer das nicht bemerkt hat.
Gut, ich sehe ihn irgendwie einisch an der WM und dann.
Aber ich glaube,
möglicherweise
das,
ein bisschen.
Und er ist natürlich einer, wo ich glaube, kann man auch vorstellen, dass so Sachen, wenn er das zu hören bekommt, dass das Stachel dann noch mehr zum präzise sind und noch mehr die Exzellenz versuchen, sich zu bewegen.
Also bei dem Kanada-Schuss habe ich gedacht, ich weiss nicht, ob er BBC im Ohr gehabt hat in dem Moment.
Ich weiss nicht, wie gut sein Englisch ist und ob er sich das dann
auf blick.ch hat er es auf Deutsch übersetzt können lesen.
Der Service bietet mir das, das ist natürlich nicht schlecht.
So fies.
Aber er ist auch ein Trainerspieler, oder? Was du jetzt beschrieben hast.
Ja, er ist einer, also ich als Trainer, wenn du so interpretierst, wo für mich in jeder Situation in der Mannschaft, neben der Mannschaft ein Mehrwert ist, weil er ist einer, den du gerne in der Gruppe hast. Er ist nicht laut in dem Sinn, dass er auffällt mit Schreien und Gestikulieren, aber er ist entscheidend in dem, dass er Leadership zeigt. Er will den Ball. Er ist mutig. Er probiert etwas, er kreiert etwas und denke, das sind Spiele, die du heute für den modernen und mutigen Fußball brauchst.
Was ich mir noch notiert habe nach den ersten drei Matchen, aber das ist vielleicht auch irgendwie überkritisch, ist Gregor Kobel so richtig gefordert worden ist eigentlich noch nicht. Bei Flanken finde ich, füstelt er so ein bisschen unentschlossen. Da wünschte ich mir jetzt, dass er mit der breiteren Brust zum Ball geht und der Ball, also gegen Bosnien, gut, hat er auch Pech, aber dass dann noch der Traumgoal draus entsteht, aber er fustet halt den Ball genau in die Mitte vom 16er, hat gegen Kanada, geht er auch mal so, ist so ein Pulk, aber das ist ja heutzutage, also als Goalie, musst du eigentlich am Morgen mit dem Tram zur Arbeit fahren, oder? Damit du dich schon mal dran gewöhnst.
Aber es ist extrem schwierig, weil die Standardsituationen sind alle drauf und dran, den Goalie zu blockieren, den vorderen Fünfer zu blockieren, dass es Verkehr gibt. Du kommst als Goalie nicht einfach jetzt raus und kannst einen Meter abspringen und um die Bälle holen. Ich bin weit weg von Kritik, was an Gregi will. Man vergisst doch nicht, am Schluss vom Kanada-Spiel war er wichtig gewesen. Er hat doch noch zwei, drei Sachen noch gefischt, die noch ein bisschen Ruhe reingebracht hat. Und man tut nicht immer recht, weil man erwartet, was ich was für Szenen und für Aktionen. Aber er bringt schon mit seiner Präsenz, mit seiner Größe bringt er schon auch Ruhe in den 16er. Und es ist mir nämlich vor, mir ist hundertmal lieber, ein Goalie fustet das Zeug weg, als wenn er sie versucht zu heben und nachher noch irgendwie noch beim Landen den Ball fallen lässt. Also absolut dort, und ich bin kein Goalie-Experte, für das haben wir gesagt, Spezialist, und ich habe das immer so gehabt, dass ich meinen Goalie-Trainer nie reingeredet habe. Bei mir ist auch wichtig, dass am Schluss das, was aufs Goal kommt, möglichst gut gehebt wird. Und das wird wahrscheinlich beim Gregor auch der Fall sein.
Also ich bin bei dir beim Fusten. Mir ist es mehr, es ist mir zu wenig weit weg vom Stadion. Ich habe mir so mehr so Donkey Kong-mässig, würde ich mir den Goalie wünschen.
Noch ein bisschen Luft nach oben diesbezüglich dämpfen, um dich glücklich zu machen.
Genau.
Spätestens am Freitagmorgen sehen wir das hoffentlich.
Sonst habe ich mir festgelegt, man weiss, wie die Schweizer werden shooten, wenn man die ersten drei Ballkontakte von Manuel Akanji anschaut. Gegen Katar sind die nicht gut gewesen und gegen Bosnien und auch gegen Kanada sind die sehr klar gewesen, sehr irgendwie bewusst konzentriert, habe ich das Gefühl gehabt, mit Schärfe gespielt und so. Er ist ja so einer, man weiss, er ist ein super Innenverteidiger, man weiss, er ist ein guter Typ, er spielt, glaube ich, auch viele Spiele, oder? Gehört zu der Spielegruppe. Und durch das integrativ automatisch ein bisschen. Aber auch für die Mannschaft, also wenn es jetzt gegen Algerien geht, wird es auf ihn und Nicolas Wedi wahnsinnig drauf ankommen.
Aber ist Katar nicht einfach, also irgendwo auch blöd gelaufen, der Start, und er ist ja dann der Typspieler, also einfach rein von seiner Qualität her, der dann so etwas noch ausbügelt. Mit einem anderen klingt das vielleicht nicht so einfach. Oder beziehungsweise was sich fällt. Also hätte dann in der zweiten Minute gewesen, wo dann der Kobel eigentlich muss retten. Ja, spricht er dann auch für ihn, dass er sich von so einem Spiel oder von so einer Situation nachher nicht komplett aus der WM lässt, rausschmeissen. Ich würde es jetzt positiv auslegen. Gegen Katar hat man ein Match unentschieden gespielt, wo man nicht hätte unentschieden spielen. Ich glaube nicht, dass das ein reines Akanji-Symptom war. Ich glaube, das hast du auch nicht gesagt.
Nein, ich habe das Gefühl, er steht so dafür. Also, wenn seine ersten Aktionen klar sind, dann gibt er seiner Mannschaft wie der Granit auch gerade so den Rahmen vor,
jetzt ist die Frage, was von welchen Aktionen redet man als Akanji? Das ist ja wieder das Spiel, man hat sehr viel den Ball. Und er hat extrem viel den Ball. Das ist unser, sagen, Playmaker in der ersten Linie hin. Und wenn du einen Gegner hast, der dich nicht presst und wartet, dann ist es extrem schwierig. Das heisst, es gibt zwei Optionen. Entweder gehst du mit dem Ball ins Zeug rein und probierst etwas zu provozieren. Hat der Muri nicht gern, weil am Schluss nimmst du einen Granit rum, nimmst du vielleicht einen Vargas und einen Mansambi rum, wo sich gehen lässt. Also somit musst du irgendwann den Ball von links nach rechts. Und es kann ja dann auch mal passieren, dass genau vielleicht ein Ball ein bisschen zu kurz kommt, aber das ist mehr Unkonzentriertheit. Weil alles andere, wenn du unter Druck bist und du weißt, es kommt ein erster langer Ball und du weißt, es kommt jetzt wie dort mal ein Füllkrug oder wie jetzt, wenn jetzt da irgendwie der Havertz dir entgegenkommt. Ich glaube, da ist der Mann von der ersten Sekunde parat und wird das Duell gewinnen. Weil es ist ein anderer Approach zum Spielen und du weißt, was kommt. Wenn du weißt, ja, du hast ein Anspiel und du werden sich 11 noch zurückziehen, dann ist es eben ein anderes Spiel. Ich sage, immer ein mit Vorsicht zu geniessen, was heisst langsam, was heisst ein bisschen fahrig, was heisst, es ist so, dass Konzentration, wenn du keinen Druck hast, einfach du dir selber musst hochhalten und die Bälle musst du in dem Sinn mit der Qualität spielen.
Aber behalte es im Auge, Akanji-Index, oder wie nennen wir das? Ist das der...
Ja, also ich habe beide Start im Bosnien-Spiel habe ich sehr gut gefunden von der Schweiz und auch im Kanada-Spiel habe ich sind die beiden Start.
Aber wir können es abhaken, dass man gesagt hat, so eine Einlaufphase braucht hat über 90 Minuten und reden jetzt immer noch über den ersten Match. Das ist das Verrückte eigentlich. Man hat sich qualifiziert, man hat zwei gute Leistungen abgerufen gegen Kanada und gegen Bosnien und man hat jetzt aber immer noch den Katar-Match. Man hockt immer dort. Fakt ist, jetzt ist Algerien vor der Tür und es wird dort, wie gesagt, anders zu und her.
Dann ist in den letzten Tagen aufgeploppt Granit Xhaka zu Chelsea. Auf Blick.ch heisst es eigentlich schon, ja, also der Granit ist sich eigentlich schon einig mit Chelsea. Es wird gefeilscht, Chelsea soll 8 Millionen geboten haben, Sunderland will irgendwie über 30 Millionen. Das kennen wir ja, das Spiel. Ich bin überrascht gewesen, als ich es gelesen habe.
Von was? Von der Summe? Oder von
nein,
der
Tatsache, nein, vom
sagt?
Genau, also das, weil Granit ist ja als Grosser, also er hat ja gesagt, er will nochmal Abstieg, gut, das hat er nicht erlebt, Abstiegskampf, weil sie gut gewesen sind, aber eigentlich ist
gut zum Abstieg.
Genau, er hat ja gesagt, er will zum Leiden gehen nach Nordengland und ja, und jetzt wird er doch 34.
Aber ich versuche nicht einfach gross, wenn du noch ein ist ein grosser Club in einer Weltstadt, die haben grosse Pläne, schon lange. mal schauen, wie es diese Saison läuft. Du hast deinen Lieblingstrainer, weiss ich nicht, aber sicher einen Trainer, wo du sehr gute Erfahrungen mit ihm gemacht hast, der hat möglicherweise umgekehrt in seiner letzten Station bei Real gemerkt, dass es gut ist, wenn du vielleicht ein, zwei Spieler hast im Team, die wissen, was du willst und wie du funktionierst und wo das auch kaufen, was du zu verkaufen hast im Alltag. Und dann ist wahrscheinlich die Überlegung Charakterspieler. Also in England ist man hin und weg, was der Granit bei Sunderland bewirkt hat in den 12 Monaten, wo er jetzt nicht einmal, wo er jetzt dort war. Kostentechnisch eigentlich eine Ablöse für einen eben mit 30er ist dann nicht wahnsinnig hoch. Ich glaube, 8 Millionen ist jetzt mal ein Einstiegsangebot gewesen, wo man sich fragen kann, ist man in Sunderland beleidigt? Also, sie haben etwas doppelt gezahlt vor einem Jahr im Vernehmen nachher. Ob dann sagst du, gut, der Abschreiber nehmen wir so hin. Also, ich glaube, es sieht so aus, dass er es unbedingt machen will. Ich finde das auch nachvollziehbar. Du kannst dich auch fragen, in Sunderland, also kann das noch viel besser werden? In Leverkusen hat er so eine Saison noch gehabt, nach dem Höhepunkt. Ja, ich finde, Ich finde es logisch, wie eine spannende Ausgangslage. Aber
wenn ich der Trainer wäre oder der Alonso bin und weiss, dass es für mich eine Position wichtig ist, um einen guten Einstieg zu haben im neuen Club und ich die Chance habe, einen Grani zu holen, weil ich weiss, er hilft mir vielleicht nicht über die, keine Ahnung, 42 oder 50 Matches, die wir haben mit international, aber vor allem der Start in die neue Saison, die Wichtigkeit, die ihm geben kann. Und er hat ja das Ansehen unterdessen in England sowieso wieder mit der Saison Sunderland. Dann ist es ein verführerisch, dass du das nicht probierst. Dann kommt die Seite vom Granit und dann muss er wieder abwägen. Ich sage, denke, er ist sicher geschmeichelt von so einem Angebot. Am Schluss ist er genug erfahren, weiss, was es bedeutet, hat einen grossen, unerwarteten Schritt ja gemacht von Leverkusen auf das Sunderland, hat eine überragende Saison gespielt, ist gelobt in allen höchsten Tönen von allen Experten, ist einer von der wichtigste Spieler in der Premier League geworden. Und jetzt kommt, wie du sagst, es kommt nicht irgendwie ein Club. Es ist Chelsea, London zurück. Es ist, jetzt vielleicht sagst du, komm am Schluss nochmal ein Jahr auf so einem Top-Niveau können machen, die nächsten zwei, drei Jahre. Warum nicht? Am Schluss sprechen wir immer über Charakter, ethisch, richtig. Am Schluss sind wir Business. Am Schluss ist es Geschäft. Wenn das Angebot stimmt, wenn er überzeugt, dass der Trainer ihn will und das funktioniert, dann wird es klappen. Wenn irgendeiner dazwischen funkt, wird es nicht klappen. Aber ich glaube, was mich viel mehr stört, ist, dass es so Sachen natürlich in so einer Phase kommt von einer WM, wo man den Granit einfach fokussiert braucht. Und ich weiss, er ist sehr professionell, er wird das können abstellen. Aber man muss eigentlich über Algerien reden, über das nächste Spiel. Und heute reden wir über Chelsea, über etwas, wo mich gar nicht interessiert. Weil das ist etwas, was der Granit nach der WM machen soll. Und mich interessiert jetzt, dass der Granit die Leistung abruft an der WM. Aber das ist eben das Spiel, das man halt hat.
Also, der Franco Moretti war in der ersten Sendung hier gewesen, Spielerberater, der viele Nationalspieler in seiner Agentur hat. Und er hat sehr offen darüber geredet, dass logischerweise während so Nazi-Zusammenzüge natürlich über Transfers geredet wird, dass das auch mit dem Nationaltrainer abgesprochen wird. Er hat gesagt, ja, bis Matchtag minus eins, also einen Tag vor dem Match, ist es eigentlich okay so. Ich habe jetzt das Gefühl, der Granit wird durch so eine Geschichte eher noch, also wenn es möglich ist, mit einer noch breiteren Brust auflaufen, oder? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl...
Nein, da bin ich dabei. Das wird nicht negativ beeinflussen oder energetisch irgendwie, dass er etwas verliert. Im Gegenteil. Das wird man pushen, definitiv. Aber ich sage auch, es ist selbstverständlich, es ist Transferzeit und deswegen kann ich sagen, jeder Spieler hat ja auch sein eigenes Ego und er weiss, ich habe nur noch ein Jahr Vertrag und vielleicht ist es jetzt genau der Moment, jetzt noch ein paar Minuten an einer WM zu spielen. Umgekehrt gibt es auch Vereine, die froh sind, wenn der Junge ein paar Minuten an einer WM spielt, weil dann hat er wieder einen anderen Marktwert. Also es gibt ganz viele Mechanismen, die im Hintergrund laufen. Und doch das Wesentliche, den Fokus nicht zu verlieren auf das, was jetzt aktuell ist.
Du meinst, Christoph Speicher hat gejubelt, als Christian Fasnacht aufgelaufen ist und hat gedacht, jawohl, der Markt
ist aufgegangen. Ich glaube, der Fasi wird nicht mehr gross an Marktwert gewinnen. Das ist dann vielleicht bei einem anderen Spieler mehr der Fall.
Also was ja spannend ist bei Chelsea, Xabi Alonso, ist ja in der Pressemitteilung, die Chelsea rausgeht, wo sie ihn verpflichtet haben, ist dreimal drin gestanden Manager, nachdem alle, die sie vorher hatten, Head Coach gewesen sind. Und das ist natürlich dann sofort, hat man interpretiert, okay, Xabi Alonso hat gesehen, bei Chelsea sind Trainer, was du vielleicht auch schon erlebt hast in deiner Karriere, einfach die Ganggossen Bits, die halt mit dem kutschieren müssen, wo ihnen angestellt wird. Und ich glaube, er hat sich schon gesagt, ja, wenn ich komme, dann will ich auch ein Einfluss aufs Kader. Und darum habe ich das Gefühl, wenn du Xabi Alonso der Granit wirklich will, dann geht der Deal durch. Und durch Kyrie-Louis Dreyfus, der Schweizer Besitzer, von Sunderland muss zum ersten Mal als Clubbesitzer erleben, dass man vielleicht Loyalität im Fußball halt doch mit einem kleinen L schreibt, wenn halt so ein grosser Club.
Ich glaube nicht, dass das Problem von dir. Entschuldigung, Loyalität. Man muss einfach aufpassen. Ich glaube, wenn es einen Wechsel gibt, dann wird das ohne Streit, weil ich glaube, der Granit hat einen grossen Respekt für das, was Sunderland ist, und Sunderland einen grossen Respekt für das, was der Granit als Wert hat. Also, wie gesagt, Das Business hat keine Sentimentalität. Und da reden wir nicht vom Fußball. Da kann man in der Privatwirtschaft das Gleiche haben. Wenn ich ein guter Banker bin und meine andere Bank mich abwirbt, dann ist es halt so, es gehört einfach niemand und es liest niemand davon. Und da liest man es halt. Aber ich glaube nicht, dass es nicht loyal ist, sondern es ist ein Part of the Game. Aber ich glaube, der Granit hat schon die Größe und den Charakter, um das so lösen, wenn es ein Wechsel gibt, dass dort kein Geschirr zerschlagen wird.
Ja, ich finde, die Frage ist berechtigt. Am Schluss wird Sunderland, also wenn der Transfer über die Bühne geht, ein vernünftiges Geschäft machen. Also eben, wenn jetzt ist von den 8 Millionen dreht, ich glaube, 2-stöckig kriegen wir her und dann ist man schon mal in der Nähe von dem, wo, in der Nähe von dem, wo, wo ursprünglich gezahlt worden ist. Man kann es ja auch umkehren. Man kann sagen, Granit Xhaka ist eigentlich ist ein totaler Coup vor einem Jahr für Sunderland. Also niemand hätte damit gerechnet, dass der, also der hätte nicht dort her müssen. Das war nicht seine letzte Ausfahrt gewesen und hätte dort jetzt irgendwie in Extremis seine Karriere noch einmal wieder belebt, sondern er hat dem Club, also das kann man so sagen, mit ganz viel Pathos viel gegeben in dieser Saison, wo er jetzt dort war. Und ich glaube, man kann schon argumentieren, du kommst jetzt in dem doch gesetzten Fußballreiter nochmal Gelegenheit, über ganz oben anzugreifen. Ich glaube, das kannst du verkaufen in einem Clubsitzer, solange der Club, der dich holen will, halt auch bereit ist, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Das, ich glaube, das ist jetzt die Frage. Oder ob Chelsea mehr oder weniger im Xabi Alonso sagt, ja, schau, wir haben es probiert. Die geben ihn nicht. Vielleicht ist das ja der Hintergrund. Das würde mich überraschen, aber
kann ja sein. Lassen uns doch für 150 Millionen drei 19-Jährige.
Genau, richtig. So, das wäre dann eigentlich mehr Brand entsprechend. Nein, Chelsea ist jetzt, glaube ich, schon dazu übergegangen, fertigere Spieler zu holen als noch vor ein paar Jahren. Also, man scheint gemerkt zu haben, dass man es nicht nur mit 150 Millionen für 19-Jährige anbekommt.
Auf jeden Fall, es ist einfach ein weiteres Zeichen, was für ein cooler Spieler, dass du gar nicht Xhaka hast, oder weil sonst kommt Chelsea nicht würde ein Spieler in diesem Alter holen. Er macht 250. Länderspiel gegen Algerien. Ich weiss nicht, ob er das dann im Interview nach dem Match auch nochmal sagt. Er hat ja das Letzte gesagt, die Schweiz darf stolz sein, dass sie einen Spieler hat, der 148 Match gemacht hat. Und ich finde, das ist eigentlich eine schöne Überleitung zum nächsten Gegner, Algerien, der vom Vladimir Petkovic trainiert wird, von einem Trainer, wo man auch das Gefühl hat, wo vielleicht auch nicht immer die Wertschätzung bekommen hat in der Schweiz, wo er eigentlich verdient hat. Wir können schnell hören, was der Murat Yakin zu Algerien sagt.
Ja, zuerst mal natürlich das Wiedertreffen mit dem Vlado. Kennen uns persönlich von der Begegnung, die wir in der Schweiz schon hatten. Und ja, ein interessanter Gegner, Algerien, mit vielen individuellen Stärken. Und wir nehmen die Herausforderung an und Freude auf die Begegnung.
Was ist das für ein Treffen? Ist es ein bisschen wie, ist es, wenn man die Ex trifft auf einer Party, aber man ist schon länger nicht mehr zusammen, aber irgendwie ist es trotzdem ein bisschen komisch?
Das weisst du dann erst, wenn sie triffst. Kann sein, dass es total okay ist. Und vielleicht wird es ein bisschen schräg. Keine Ahnung. Ja, das werden wir am Freitagmorgen früh erfahren, Schweizer Zeit. Auf eine Art, also, für uns Medien ist super. Jetzt hast bei dem Algerien nochmal ein Gesicht mehr. Eben einen alten Bekannten, man könnte sie auch so sehen. Wo, ich glaube, dieser Mannschaft schon auch viel mitgegeben hat, wo immer noch in diesem Team innen ist. Gleichzeitig wird es wahrscheinlich dann auch, also gut, wir sind sowieso nicht auf Nordamerika gefahren, um im 16. Finale auszuscheiden, aber ich glaube, es wäre noch eine schmerzhaft, wenn du jetzt ausgerechnet gegen den Nazi-Trainer scheitern. Ja, das will logischerweise niemand. Ich weiss nicht. Ist es für euch besonders aufgeladen?
Nein, Geschichte. Ich denke, Geschichte ist ja die Romantik des Fußballs, dass man irgendwie jetzt das natürlich schön schreiben und ein bisschen Geschichte hinterher, dass der alte Trainer jetzt auf den neuen Trainer trifft und was ist früher gut gewesen, was ist früher nicht gut gewesen, was ist jetzt neu oder besser. Und das sind alles Sachen, wo, glauben wir, der Muri nicht interessiert, die Spieler nicht interessiert, der Flado nicht interessiert, weil die wollen 90 Minuten oder am liebsten in 90 Minuten den Match gewinnen. sind im 16-Viertelfinal von einer Weltmeisterschaft. Und es ist wirklich scheißegal, darf man vielleicht sagen, jetzt da heute ausnahmsweise, wer jetzt der andere Trainer und was für eine Geschichte ist. Nach dem Match kann man vorstellen, dass dann vielleicht der ein oder andere Spieler, wo auch mit dem Vlado die Nazi debütiert hat oder die Nazi lang zusammen geschafft hat, dass es dort vielleicht dann einen Austausch gibt. Aber das ist jetzt, wie gesagt, sehr viel Journalismus, und man kann drum schreiben, ein bisschen romantisieren, aber letztendlich geht es um die nächste Qualifikation.
Aber glaubst du nicht, dass es ein besonderes Gewicht hat jetzt für einen Vladimir Petkovic, der sehr gute Arbeit gemacht hat in der Schweiz, aber auch, also.
Ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen, dass er hat von Wertschätzung geredet. Ich glaube, das, wo er ja immer das Gefühl hat, ich glaube nicht, dass man ihm keine Wertschätzung gegeben hat, aber er hat schon immer das Gefühl gehabt, man schätzt ihn nicht so, wie er müsste sein, weil das Resultat oder die Spiele, die er rausgebracht hat, nicht so im Vordergrund sind. Ich glaube, für ihn persönlich kann man schon vorstellen, dass es eine Genugtuung ist, wenn die Schweiz gegen die Schweiz einen guten Match macht, gegen die Schweiz gewinnen könnte, um zu sagen, aber ich glaube, der Petko hat so viel Selbstvertrauen, dass er weiß, dass er ein guter Trainer ist und dass er jetzt jahrelang auf der Bühne ist. Also der wird jetzt auch an einer Niederlage gegen die Schweiz nicht gebrochen sein und sich dann versteckt. Im Gegenteil, für das ist er ein sehr stolzer Mensch.
Ich bin dort zur Nationalmannschaft als Journalist gestoßen, der auch schon länger Trainer war. Und dort ist der Karren irgendwie schon im Dreck gesteckt. Also irgendwie etwas in der Beziehung zwischen Schweizer Journalist, vor allem Deutsch-Schweizer Journalist, und ihm ist irgendwann kaputt gegangen. Es ist ihm ein bisschen das immer so noch der Ruf vom Finalissima-Verlierer, also mit IB gegen den FCB, ist ihm so nachgehangen. Es ist ein sturer Keib, der hat bei IB hat er immer mal mit einer Dreierabwehr schütten, die niemand begriffen hat damals in der Schweiz, weil wir immer so ein bisschen hinter drin sind. Und das hat sich so ein bisschen, glaube ich, wie gegenseitig so ein bisschen aufgeschaukelt. Aber was man festhalten ist, also er hat einen Punkteschnitt von 1,79 pro Match. Das ist, glaube ich, der beste, den ein Nazi-Trainer hat. Er war der erste Nazi-Trainer gewesen. Murat hat es jetzt auch geschafft, der in drei grossen Turnieren in die K.O.-Runde gekommen ist. Er war der erste gewesen, der Achtelfinalfluch gebrochen hat. In einem grossartigen Spiel gegen Frankreich, Penalty schiessen. Und ich glaube, er hat auch eine sehr gute Beziehung gehabt mit Granit Xhaka. Zumindest hat das Granit immer wieder gesagt. Und ich glaube, das ist auch gewesen, weil er dieser Nazi ein Spiel mitgegeben hat, wo die Spieler, die neue, damals neue Generation hat, wollen haben. Und das ist, wir sind selbstbewusst, wir haben den Ball, der Gegner soll sich nach uns richten. Das hat er immer wieder gesagt, oder? Die Journalisten haben es irgendwann mal nicht mehr hören können. Aber er hat immer gesagt, ja, ist mir gleich, gegen wen wir shooten, wir spielen unser Spiel. Und ich glaube, bei den Spielern ist das wahnsinnig gut angekommen. Und wenn man sich seinen Höhepunkt, also das 3-3 gegen Frankreich, wo ja, also ich glaube, der Match kann man sich wirklich tatsächlich nochmal anschauen. Und der macht einfach Spass. Anschaut mit dem Höhepunkt von seinem Vorgänger, Ottmar Hitzfeld, der sehr ein kontrollierter Trainer war und man gesagt hat, okay, wenn wir gegen grosse shooten, müssen wir uns zurückziehen. Das ist 1-0 gegen Spanien in Südafrika gewesen. Eine Abwehrschlacht, auch heroisch, mit einem Goal, oder, wo praktisch, also man hat das Gefühl, dass nicht nur die Hellebarden irgendwie auf dem Bild ist, ist ein reiner Zufall. Und das ist eine wahnsinnige Veränderung von der Kultur in dieser Mannschaft und von dem Fußball, der gespielt wird, wo der Murat ja jetzt auch aufbaut drauf. Also, und das ist schon etwas, was man ihm zu gut halten. Und ich weiss nicht, ob das jetzt schreiben muss, aber ich weiss nicht, ob man das damals genug so beschrieben hat.
Ich glaube, man hat es schon gemacht. Im Nachhinein kann man sagen, also, ich hätte es ja immer verfolgt, dass er, du hast gesagt, oder, weiss gar nicht, möglicherweise noch ein bisschen Sprachbarriere, also auf Italienisch, ist er bedeutend sicherer und ich glaube auch irgendwo selbstbewusster sozusagen. Das ist ja schon bei IB so gewesen, dass er sich irgendwann irgendwie so ein bisschen verfolgt gefühlt hat, unfair behandelt, und das Muster, hat sich nachher bei der Nationalmannschaft wiederholt, hat kommunikativ ja selber dann doch auch ein paar Mängel gehabt, also, ich finde, um das Doppeladler-Serbien-Spiel herum, das hat er nicht souverän gelöst. Also er hat dort im Prinzip einfach so getan, als ob nichts wäre, im Voraus und im Nachhinein eigentlich auch. und so mindestens Subtext ist ja dann auch immer die Idee gewesen, okay, wir haben jetzt einen Nationaltrainer, der einen Hintergrund hat auf dem Balkan und vielleicht auch weiss, was bedeutet das für gewisse Spieler. Das hat er nicht gut moderiert. Man kann auch den Wallon Berami fragen, wie sein Karrierenende in der Nazi aussieht. Wie begeistert, dass er dort von Petkovic sein Verhalten war. Also ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter, dass man jetzt einfach muss sagen, ja, der ist unfair behandelt worden. Also ich habe schon den Eindruck, man hätte mindestens in der zweiten Hälfte von seiner Amtszeit dann auch den Kredit gegeben für die Entwicklung, die Mannschaft gemacht hat, die sie spielerisch gemacht hat, weil wir als Fußballfans, also wir haben ja Freude, dass wir können sagen, hey, die Schweizer Nazi spielt jetzt eben nicht so einen Aussenseiter-Fußball, wie man jetzt zum Teil an der WM von den Kleinen uns anschauen.
Aber ist das nicht auch ein bisschen das Problem, das wir grundsätzlich haben in der Schweiz, mit unseren Sprachbarrieren? Also der Flado im Tessin ist ganz ein anderer Flado von der Wahrnehmung, von der Wichtigkeit von der Person, vom Trainer, als der Flado in der Deutschschweiz. Man kann es jetzt vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt auf den Muri anschauen. Ein Muri hat vielleicht auch in der Weltschweiz eine andere Ansicht, also eine andere Anschauung, wie ein empfindet als Trainer, als wir Deutschschweizer. Ja, das hat nur mit einem zu tun. Du gehst Interview in deiner Muttersprache, du kannst dich so artikulieren und in der anderen Sprache gibst sie gar nicht oder wird übersetzt und dann die Nähe. Am Schluss sind wir wieder genau da, wir kategorisieren und sagen, dass der ist gut, weil mit dem kann ich mich super austauschen und der ist weniger gut. Ich verstehe nicht, was er sagt, der redet mit mir. Und sind wieder beim Punkt und eigentlich muss man den Menschen im Vordergrund haben und sagen, das, was der Flado ja gemacht hat und die Statistik zeigt, ist für den Schweizer Fußball wichtig gewesen. Für die Entwicklung von unserer Schweizer Nazi wichtig gewesen. Was jetzt heute Muri macht, ist ein Schritt drauf, ist wichtig, dass neue Spieler kommen, sich weiterentwickeln, die Alten, die Stabilisatoren weiterhin performen und so eigentlich im Vordergrund stellen, die Leistung und nicht mein Bauchgefühl oder was er für eine Wirkung hat. Am Schluss, ja, es ist so, es ist einfacher, wenn du ein paar Sprachen kannst in der Schweiz und dich mit allen kannst kommunizieren und austauschen. Das ist aber nicht immer, oder es ist nicht selbstverständlich, dass jeder sollte oder kann machen.
Was man sicher kann sagen ist, die Schweiz hat einfach hervorragend aussehende Nationaltrainer, oder? Also da ist der Blick gewesen, da habe ich noch nicht da geschafft, wo der Petkovic zum George Clooney vom Fußball gemacht hat. Und der Murat hat ja an der Euro für Furore gesorgt mit seinen Brüllen und überhaupt ist als bestaussehender Trainer.
Das ist sehr seriöse Times zum sexiest Coach. Live weiss ich nicht, aber mindestens vom Turnier gewählt worden, machen wir ja nicht mehr so Geschichten. Also wir haben dann gestaunt, dass...
Ja, so Boulevard-Zeug, das machen wir
ja, nicht. Bei uns würde es dann heissen, ja, Spinner, sind wir im Jahr 2003 stecken geblieben oder was auch immer. Times hat das dürfen machen. Ich staune, dass das jetzt noch nicht gekommen ist. Also ich meine, ein 48er-WM ist eigentlich wie gemacht dafür, dass man noch einmal die Competition noch einmal neu aufrollt und schaut, was da eigentlich rum ist.
Und die beste Frisuren können wir machen.
Genau, oder ja, ich weiss nicht,
viel glatzen wahrscheinlich, das ist einfach.
aber sorry, jetzt sind wir von einem drastischen Thema abgeschmissen.
Überhaupt nicht, ich habe das ja eingebracht. Wenn wir auf Algerien noch schauen, also klar, Riyad Mahrez ist immer noch der Star mit 35, 3 Goal geschossen, gegen Österreich 1
aus Versehen. Hätte nicht müssen schiessen unbedingt, aber hat es auch gemacht.
Aber es ist ja noch lustig gewesen, also es ist ja so darum gegangen, wer den Match gewinnt. Wie geht es zur Belohnung? Muss gegen Spanien shooten. Und wenn unentschieden ist, kommen beide weiter. Und dann sind es aber die Österreicher, die gegen Spanien mühen. Wenn Österreich gewonnen hat, wäre Algerien ausgesehen. Wenn es einen Sieger gegeben hat, wäre der andere jeweils ausgesehen. Der Vladimir Petkovic hat sich aber wahnsinnig gefreut über das 3-2. Also wirklich so, währenddem wir so beim 1-1 schon da gestanden, wie man so kennt. Also so hat er jetzt gerade zugeschaut. Schaut er auf eine Baustelle, kann er...
Aber das zeigt ja wieder, dass er ein Wettkampftyp ist, dass man nicht auf den Platz geht oder in der Kabine sagt, Jungs, wir gehen raus und schauen, dass wir ein 0-0 machen oder ein Unentschieden. Das geht ja nicht. Es ist nicht richtig. Du kannst nicht heute drosseln und von deinen Spielern weniger verlangen und in 2 Tagen musst du wieder jagen, dass sie 120% gehen. Das geht einfach nicht und ist nicht richtig. Deswegen finde ich richtig, wie der Match angegangen worden ist. Problem ist einfach, dass, glaube ich, beim 2-2 haben alle aufgehört zu shooten. Und dann ist wirklich nur noch, glaube ich, das Gefühl, fühlte 5 Minuten ist gar nicht gegangen. Bis einer auf die Idee kam, ist, man spielt gleich einen Ball nach vorne und der alleine vor dem Goal gestanden ist. Aber das ist die Schuld von der Österreicher, die einfach aufgehört haben, sauber verteidigen. Die haben dann gesagt, die machen nichts. Also, am Schluss ist es richtig gewesen, dass man sich freuen kann über einen Sieg. Weil letztendlich sind wir wieder Statistik. Du hast vorhin gesagt, wie viele Punkte der Petkovic geholt hat. Und mit 3 Punkten hätte es in die Statistik jetzt für Algerien als Nationalteil auch können. Also es gibt natürlich auch eine Geschichte dahinter. Und deswegen wollte ich als Trainer eigentlich möglichst gute Statistik und möglichst viele Matches gewinnen.
Also ich habe diesen Match, wo ich schon das Resultat kennt habe, geschaut, die ganze erste Halbzeit. Also weil meine Familie sehr früh aus dem Haus gegangen ist, wo der Iran geschootet hat gegen Ägypten, habe ich gedacht, ich schaue jetzt den nächsten Gegner von der Schweiz, nämlich Iran. Und dann habe ich halt den falschen Match geschaut und dann habe ich gefunden, okay, die erste Halbzeit muss ich jetzt durchschauen, damit ich Bits weiss, wenigstens wie Algerien geschootet, weil ich sie bis jetzt noch nicht gesehen habe. Und dann habe ich aber tatsächlich nach dem 2-2, habe ich dann bis zur 89. Führung gescrollt und dann schaue ich mir das an, und man hat ja vor dem Match gesagt, der Unentschieden längt, das gibt ein 1-1 oder ein 0-0, klar und so. Und dann ist es wirklich so ein bisschen wie 1982, Schande von Gichon, Deutschland gegen Österreich, wo man einfach den Ball hin und her geschoben hat. Und ich habe einen Kollegen im Büro noch gezwungen, die 5 Minuten oder 4 Minuten vor dem Goal anzuschauen, weil es wirklich Wahnsinn ist, weil du denkst, dass nie im Leben passiert da noch überhaupt irgendetwas. Und es gibt eine Grafik, die man vielleicht einblenden kann. Und es sind, also offensichtlich, jemand hat das durchgezählt, also heute mit den Statistik-Tools ist es ja einfach, es sind 109 Pässe gespielt worden von den Algeriern am Stück, bis nachher zu diesem Goal. Grossartig. Aber
davon 107 im Mittelkreis.
107 einfach von links nach rechts.
Die Distanz von den Pässen hat mich ein Wunder. Wahrscheinlich nicht viel gewesen. Das heisst, der einzige lange Pass ist der, den er dann durchspielt zum Mares, oder? Und das, aber wie gesagt, das ist die Schuld eigentlich nicht der Ägypter zu geben, sondern die Schuld ist, dass die Österreicher eigentlich aufgehört haben, mitschieben, die 2 Meter zu machen, weil dann wäre nichts passiert. Ja.
Aber das Goal zeigt trotzdem eine Stärke von diesen Algerier. Weil sie spielen, und ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel für Laien vielleicht am Anfang nicht so attraktiv wirkt. Weil Algerien spielt im Aufbau, finde ich, recht ähnlich wie die Schweiz. Also sie spielen sich gerne mal den Ball hin und her und schauen, wo geht etwas auf beim Gegner. Ah nein, geht nichts auf. Ah nein, gehen wir nochmal rüber. Aber was sie können, ist wirklich mit extrem guten Technikern im Zentrum, können sie entweder mit dem Ball am Fuß schnell ins Dribbling gehen, oder eben sie können sehr, sehr Pass in engen Raum spielen, weil sie einfach technisch super sind. Und es sind 2 Steilpass, die zu dem 3-2 führen, vom Verteidiger auf der zentralen Mittelfeldspieler, und der leitet dann nachher gerade auf dem Mars weiter, der hinter dem Innenverteidiger durchsäckelt. Und da sieht man oft, wie die innerhalb von Sekundenbruchteil da passiert nie im Leben irgendetwas, stehen sie plötzlich vor dem Goal, und sie haben auch die anderen Goal, die sie schiessen in diesem Match, sind sehr so aus dem, es passiert eigentlich fast gar nichts, und dann, also das ist kein einfacher Gegner, schon nicht.
Individuell sehr gut bestückt, Spieler, die auf höchstem Niveau spielen, international, und auch schon Champions League Erfahrung und Europa League Erfahrung, also das heißt, es ist eine Qualität vorhanden. Am Schluss ist es halt immer das Kollektiv, das irgendwo fehlt. Das heißt, du hast Außenverteidigung, die sehr gerne mitgehen, sehr offensiv sind, würde bedeuten dementsprechend, hast du wieder im Umschaltspiel vielleicht einmal eine Lücke oder 2. Also sozusagen, sie haben 7 Goal über, glaube ich, haben sie kassiert. Also sie sind nicht so die stabilsten hinten, aber natürlich alles, was mit Ball ist, Kreativität im Offensiv im letzten Drittel, sind sie interessant. Aber man muss sich sagen, den Matchplan sich so zurechtlegen, dass man weiss, das ist eben dann auch indirekt oder ihre Schwäche, weil dann sind sie nicht organisiert, dann sind sie, wie gesagt, sehr, sehr, sehr hoch. Die Frage wird es wirklich sein, und das können wir nicht beantworten, das werden wir dann im Spiel sehen, ob der Petkovic sie gleich spielen lässt gegen die Schweiz. Man weiss, sie haben viel Ballbesitz, sie haben gerne den Ball, sie lassen den Ball laufen, und man dann wirklich dann sagt, weisst du was, wir setzen auf Umschlagspiel, wir lassen einen tiefen Block, wir lassen sich ein bisschen verzweifeln, wir machen alle Löcher zu und gehen dann ins Umschlagspiel. Das wird man dann sehen, und umgekehrt muss die Schweiz sich auch wieder sagen, wie locken wir die, was wollen wir von denen. Also das wird dann schon, der Matchplan wird schon interessant sein.
Dir ist noch ein Junge von Bayer Leverkusen aufgefallen, oder?
Ja gut, also wenn, das ist jetzt also keine exklusive Entdeckung von mir. Nein, der Masa ist, ich glaube, wir haben ihn schon als algerischer Mansambi bezeichnet, was, ja gut. Ist,
was zeigt wo der Status von Johann Mansambi an?
Also, wenn man Messi gesagt hast, oder ja, genau. Mansambi sind wir schon. Genau.
Ja gut, das ist also vom Alter her etwa ähnlich. Beide in der Bundesliga jetzt in dieser Saison den Stern aufgegangen. Und logischerweise sehr, sehr ein spannender Spieler, wo viel kann und wo auch in die Kategorie offensiv, wir haben vorhin vom Zocker geredet, also die können auch wirklich ja, mit dem Ball geht viel. Ich finde es eigentlich noch reizvoll oder Fans reizvoll. Wir werden sehen, wie sich das Spiel nachher entwickelt. Wenn du wirklich mal an dieser WM zwei Mannschaften hast, die beide den Ball wollen, haben wir in dieser Gruppenphase jetzt sehr wenig gesehen. Also da haben wir irgendjemand den Bus parkiert und der andere hat versucht, die Lücke zu finden. Wenn das jetzt in dieser von uns jetzt auch als schwächsten Tableau, im schwächsten Tableau-Viertel im Schweizmatch passiert, fände ich jetzt noch interessant. Ja, ich glaube, Trainer werden sich logischerweise ein bisschen mehr überlegen und einfach sagen, ich will mein Spiel durchdrücken.
Hoffen wir.
Ja, höchstwahrscheinlich sind wir optimistisch.
Gegen Österreich hat der Joven Hatscham gespielt, hinter links. Er ist natürlich sonst, spielt er die zweite Giga, oder hinter dem Ryan Aitnouri von Man City. Aber ich habe das Gefühl, die haben drei Hatschams irgendwie im Team, oder? Also rechts.
Einfach ein noch höheres Niveau, noch höhere Qualität.
Genau, aber rechts ist, aber auch einer, wo
das ist ja genau das Thema. Spielerisch starke Außenverteidiger bietet dir zwar offensiv etwas an, aber geben dem Gegner natürlich auch defensiv in den Räumen. Das heisst, es ist ja das Thema gewesen. Bei uns hat der Kakes rechte Verteidigung gespielt. Somit weisst du, es wird nicht einer sein, der permanent hinterläuft, der höher steht. Also er gibt eine gewisse Stabilität. Für was? Damit der vorne dran vielleicht ein bisschen freier sein kann. Ich weiss nicht, wie die Überlegungen sind, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen mehr Freiheit gegeben hat, ein bisschen sich freier bewegen in der Offensive. Bei Ballverlust passiert auf dieser Seite schon mal nichts. Aber wenn du natürlich beide Außenverteidiger hast, wo beide immer gerne irgendwie ins Zentrum kommen oder rausgehen hoch, dann hast du noch die Flügel, die reinkommen und du verlierst den Ball, dann hast du vielleicht noch zwei Innenverteidigungen und einen Sechser. Und dann ist es nicht lustig, wenn ein Vargas, ein Mansambi, ein Breel ins Umschlussspiel kommen. Und deswegen ist es von der Qualität. Wir haben wir in der Superliga jetzt gesehen, was er drauf hat. Überdurchschnittlicher Fußballer.
Aber als Trainer.
Also zwischen Genie und Wahnsinn. Das ist so, du brauchst ihn, weil er löst dir Sachen auf engstem Raum, technisch, wo vielleicht ein anderer den Ball einfach irgendwo weghauen würde. Aber du nimmst halt auch in Kauf, dass er genau dort halt das Dribbling macht, wo du sagst, bitte nicht. Oder? Passiert und unsere Aufgabe, meine Aufgabe mit ihm oder allgemein die Aufgabe von uns Trainer, wenn du so ein Spiel hast, ist die weiterhin zu fördern, das Vertrauen zu geben, dass sie das machen, was sie können, aber dass sie vielleicht das Bewusstsein erlangen, wo macht es Sinn, wo macht es ein bisschen weniger Sinn.
Also gegen Österreich ist mir aufgefallen, Algerien spielt hat eigentlich fast das Pressing vom Gegner Österreich nicht so fest presst, wie ich gedacht habe, dass sie es werden machen. Sicher wegen der Ausgangslage. Aber Algerien hat es eigentlich noch cool gefunden, wenn die sind gepresst. Also die spielen gern sich hinten raus. Das finde ich richtig super und sie haben sehr viel über links das gemacht. Und wenn sie dann dort rauskommen, dann wird es dann so richtig gefährlich. Selber laufen sie vorne eigentlich auch noch gern an, aber dann haben sie wie so Phasen, wo sie wie sich nicht ganz sicher sind. Sind wir jetzt eigentlich im Pressing oder nicht? Und die Verteidigung weiss nicht, sind wir uns eigentlich am Fallen oder nicht? Und Österreich jetzt genau dann immer haben sie sich verwünscht und das war ja ein hoher Ball gewesen. Mega simpel, also in Anführungszeichen. Also der hohe Ball hinter die Linie und dann,
böse Zunge überhaupt ein Kommunikationsproblem zwischen Trainer und Spieler. Das ist auch nicht im Thema von vorne. Nein, ist Spass. Es ist ein Spass. Ja. Aber es ist ja so, letztendlich Pressing, da muss eins redlich das andere funktionieren. Und dann gibt es einfach die Frage, das ist die Vorgabe vom Trainer. Wo stehen wir, wo fangen wir an, was ist die Höhe? Du kannst den Platz in drei teilen oder du kannst den Platz in zwei teilen. Viele Mannschaften sagen sich heute einfach tiefer Block, eigene Platzhälfte, höher Block, gegnerische Platzhälfte. Es gibt Mannschaften, die den Platz auf drei teilen, das ist noch das Mittelfeldpressing. Aber das Mittelfeldpressing ist der Fisch noch Vogel. Das sehen die wenigsten Mannschaften das machen. Also meistens siehst du sogar Harry Kane bei Bayern München, der in der eigenen Platzhälfte ist und das ist ganz klar mit seinem tiefen Block. Deswegen ist es auch eine Strategie vom Trainer entscheidend.
Also ich habe das Gefühl, da könnte etwas gehen mit dem langen Ball. jetzt gehen wir schon gegen das Ende von der Sendung.
Schon, wer den Langball spielt.
Also, man hat einen Ball, oder? Wo man könnte spielen. Also,
Ricky, wenn er noch von links auf seinen rechten Fuß kommt und diagonal hält, das ist überragend. Das ist so.
Wenn jetzt das Turnier eigentlich wieder neu anfängt und man mit Kanada schon den ersten Achtelfinalist hat, den wir aufnehmen, die Sendung, was ist euch, gibt es Momente, wo euch geblieben sind von denen? Es sind ja so unfassbar viele Matches schon gesehen. Emanuel, hast du...
Ja, man hat schon sehr viele Kilometer irgendwie gefühlt auf dem Tacho.
Der Gianni Infantino hat extrem viele Kilometer auf dem Tacho von seinem katarischen Privatjet.
Richtig, genau. Ja. Ich weiß nicht, wie das abgerechnet wird, wenn es mit einem Privatjet läuft. Aber
Goldmünze.
Irgendwie so, genau. Mir ist irgendwie immer noch der amerikanische Auftaktmatch präsent, wo die irgendwie Paraguay mehr oder weniger überrönt haben. So ein kleines Signal dafür, okay, die WM, also das Mexiko ernst zu nehmen, hat man irgendwie gewusst. Und es ist ja dann schon noch wichtig für eine WM, dass der Gastgeber eine Rolle spielt, die ernst zu nehmen ist. Und bei der Amis hat man gewusst, okay, die haben einen Trainer, der weiss, was er tut. Und gleichzeitig doch recht viele Fragezeichen. Und ab dem, das hat ja dann recht etwas aufgelöst. Also wenn man jetzt sieht, wie auch so in der Öffentlichkeit nicht nur die Schotten in Boston irgendwie gefeiert werden, sondern durchaus auch die Mannschaft in so einem breiteren Sportdiskurs. Also da sind jetzt die Männernazi ist dort normalerweise nicht im Fußball. Doch eine Rolle spielt, jetzt überschätzt möglicherweise von den eigenen Medien, aber das, ja, vielleicht machen wir das.
Es würde uns nie passieren.
Genau, unmöglich.
Sag nur, wir sind eigentlich der Weg in Halbfinale schon offen.
Genau. Nein, aber das war wie so eine Initialzündung, eigentlich in einem sehr so einen positiven Spin von diesem Turnier. Also, das ist, wenn man jetzt so fragst, doch so das erste Nicht-Schweizer-Thema, wo man Risiko hat.
Ich glaube, also mich grundsätzlich positiv hat mich die ganze WM jetzt im Moment gestummen, weil man hat doch sehr viel Skepsis gehabt. Also ich würde nicht mal los auf das Spiel gehen, sondern allgemein das Rundherum. Man hat gesagt, leere Stadien und es kommen keine Leute und es ist zu teuer. Und ich sehe doch, die Stadien sind voll. Ich sehe sicher, es sind nicht alle nur Fans von der Mannschaft. Es gibt sicher eine solche Neutrale. Aber im Vergleich zu Katar vielleicht eben nicht so, dass man sie einfach reinlassen hat, damit man das Stadion füllt. Also das ist, glaube ich, schon gut organisiert. Bei allen Skeptikern, es ist gut organisiert, es funktioniert. Ich glaube, das mit den geschlossenen Dächern zum Teil, dass man nicht so heiß hat, das ist alles irgendwo, hat's Hand und Fuß. Deswegen denke ich, da bin ich sicher mal positiv überrascht. Und das andere finde ich, die kleine Mannschaft, die gleich überrascht, weiss man, ich so Kap Verde gesehen, wie erfrischend das die Fußball spielt, Curaçao, wo mutig sind. Früher haben wir sicher, bei dem Fußball und sagen, man spielt gegen Deutschland, man steht hinten rein und am Schluss kommst du in der 80. 1-0 und am Schluss verlierst du gleich 5-0 bis zur 95. Und du bist schuldig mit, sind mutig, individuelle Spiele, die sich präsentieren können. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo jetzt in der ersten Teil von dieser WM mich jetzt auch erstaunt hat, dass es auch doch kleine Mannschaften gibt, die sehr, sehr mutig sind.
Für mich sind so die letzten Gruppenmatches, wo es tatsächlich bei einigen Gruppen um etwas gegangen ist. Das, oder, also, so, bis jetzt haben wir so geguckt, ja, das ist ja eigentlich alles ein bisschen egal. Also, das Ecuador-Jubel, wo auch wahnsinnig viele Ecuadorianerinnen und Ecuadorianer in dem Stadion sind gegen Deutschland, der hat etwas gehabt, wo ich gefunden habe, das ist richtig cool. Es ist zwar mein Tipp kaputt gemacht worden mit dem Goal, aber das habe ich super gefunden. Weil ich Iran geschaut habe, der Shoya Khalilzadeh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wo ein Goal schießt in der Verlängerung, sich nachher den Sonnenbrüllen anzieht, und dann kommt der Videoassistent und sagt, du übrigens, der Goalie ist eben zu weit vorne gewesen und darum ist es jetzt offside, oder? Und jetzt sind sie schlussendlich tatsächlich ausgeschieden. Das ist mir irgendwie geblieben. Und dann natürlich, dass der Sascha Kalajdzic mit dem 96. Minute Goal, nachdem man in der 93. Minute.
Aber ich habe noch etwas. In der Statistik von den Türken, nach den ersten zwei Spielen, gefühlt die 150 Mal aufs Goal geschossen und kein Goal geschossen. Also, das ist auch etwas, was es ja unmöglich gibt und du ausscheidest und hast eigentlich so vieles gut gemacht und richtig gemacht. Das ist ja auch eben, das ist eine Faszination Fußball. Kannst du lange sagen, ja, falsch eingestellt, falsch aufgestellt, Takt. Schlussschuss ist irgendwie über 100 Mal das Goal und du triffst einfach nicht.
Ich habe jetzt aber noch eine Frage an dich. Und zwar ist mir das schon bei den Franzosen aufgefallen. Wenn man dort ein Goal schießt, dann hauen einem alle auf den Kopf. Und der Kalajdzic hat ja nachher wunderbar im Interview gesagt, er hat 500 Watchen. Also Ohrfeigen bekommen, dann müssen sie mit dem Doc ins Spital zum schauen, ob er eine Hirnerschütterung bekommt. Früher hat man irgendwie einen Schmutz bekommen oder eine Umarmung. Was ist mit dem auf so auf den Kopf hauen? Was?
Ich kann das nicht sagen, ich weiss es nicht. Es ist
auch eine Form von der Liebkosung.
Ja, wahrscheinlich nach vor Covid hat man sich noch dürfen umarmen und jetzt will man sich nicht mehr zu nahe kommen, jetzt schlägt man nur noch, ich weiss es nicht, keine Ahnung.
Ein anderes Thema, was ich hoffe, dass es bleibt tatsächlich, wenn wir schon am Loben sind, jetzt abgesehen vom Hydration Break, wo man sehr gut darüber streiten kann, ob jetzt das wirklich nötig ist, in vielen Fällen ja offensichtlich nicht. Aber die anderen Massnahmen zum Spiel schneller machen und auch die Netto-Spielzeit aufbekommen, die haben funktioniert, oder? Also Einwürfe, Abstöße.
Ja, Simulationen, aber die Schiedsrichter lassen viel mehr laufen.
Es bleibt fast keiner mehr liegen.
Es bleibt keiner mehr liegen. Und jetzt geht es fast in die andere Seite, dass wirklich dann die Deutschland-Goal gegen
Pavlovic,
wo der hohe Fuß hat, dann das Österreich-Goal oder das Foul an Österreich. Das sind alles Sachen, wo du sagst, es ist positiv, es wird viel mehr laufen gelassen und die Spieler sind auch schneller, die Einwürfe werden schneller gemacht, provozierst natürlich auch Fehler. Die Schweiz zum Beispiel Katar, wo man einfach das Gefühl muss schnell machen dafür, anstatt dass man dann konzentriert ist. Und das hat sicher, ich denke, die Veränderung, die wären wir dann in der Super League, glaube ich, auch gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe, wird es wahrscheinlich schon auch dazu beitragen, dass es ein bisschen schneller geht. Das ist so.
Vor allem die Einwürfe in der Super League, aber die sind so langsam, das ist mein Lieblingsthema.
Das ist die Zeit zum Zeitschienen. Kommt immer von wann und dann du kannst Zeit gewinnen, du kannst Zeit abspielen. Ich glaube, das wird sich jetzt definitiv auch in der Super League verändern.
Also gespannt bin ich jetzt. Zeitspiel haben wir schon gesehen, es gibt schon noch Möglichkeiten. Also ich freue mich darauf, wenn Emiliano Martinez dann irgendwie noch einen Weg sucht, um im Halbfinale eine Minute von der Uhr zu bekommen. Was er sich einfallen lässt, gibt es ein paar andere Kandidaten. Also ich glaube,
was ganz cool ist, dass jetzt bei welchem Spiel ist es, wo der Goalie am Boden gelegen ist und hat Zeit schinden. Und der Schiri hat gesagt, nein, das ist nichts, steh auf. Also, es gibt es schon auch, weil der Goalie ist der Einzige, der noch Zeit schinden kann, wenn er ableitet, oder? Weil, ohne Goalie hast du spielen, bei den Feldspielen ist es gleich. Aber das wird noch lustig sein, wie viel Mal das dann so ein Goalie liegen bleibt und dann hat sich das Gefühl, nein. Und dann später, wenn es dann das Goal gibt, dann wird dann die nächste Diskussion geben.
Genau. Also, was die Goalie jetzt nicht mehr machen, ist am Boden liegen, damit der Trainer kann seine Spieler an den Rand holen, weil das kann man jetzt bei der Getränkepause machen.
Ja, das ist wirklich, aber es ist ein, Taktik kann sich in diesen vier Viertel jetzt schon ein bisschen verändern, weil es ist so, wenn du nochmal in den 70er oder 60er, 65er nochmal 3 Minuten hast, du kannst nochmal schauen, was der Gegner einwechselt, was du einwechselst, du kannst noch ein bisschen warten. Es verändert das Spiel schon, definitiv.
Und was sich sicher auch gelohnt hat, ist der Plan von der FIFA, möglichst viele kleine Teams an die WM zu bekommen, damit die Stars auch Goal schiessen, noch und nöcher, oder? Und das ist wichtig. Wenn du Fußball willst in den USA populär machen, der Star muss auch sichtbar sein als Star. Also es reicht nicht zum Sagen, der Messi ist im Fall der beste Fußballer der Welt, dann geht die Amerikanerin zum ersten Mal ein Fußballmatch schauen und dann schießt er kein Goal. Das geht nicht. Das heisst, ja, warum soll das der Beste sein? Er hat kein Goal geschossen. Und das geht auf, oder? Also sogar Cristiano Ronaldo hat es ja dann gegen Usbekistan gepackt, wo ja die FIFA einfach schnell ihre Regeln in Mistkübel geschossen hat und gesagt hat, ja, aus 3 Spielsperren machen wir doch einfach eine, weil sonst hat er gegen Usbekistan gar nicht geschootet. Ich glaube, das ist aufgegangen. Jetzt würde ich von euch noch schnell wissen, wer wird die grösste Überraschung im 16. Finale? Wir blenden das nochmal schnell ein, damit der George sich vorher nicht mögen entscheiden. Ich glaube, aber Emanuel, du hast schon etwas ausgewählt gehabt, oder?
Ja, jetzt könnte ich mich natürlich noch umentscheiden, aber
jetzt muss ich die Länderfahne kennen,
George. Gut. Ja, jetzt muss ich genau, wo ist jetzt Kongo, dort bei England? Nein, ich glaube, jetzt habe ich die Amerikaner vorher gelobt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Bosnien denen den Stecker zieht. Die USA müssten eigentlich das bessere Team sein, aber Bosnien, die haben schon den Italiener den Garaus gemacht in einem K.O.-Spiel. Das können sie. Haben einen vernünftigen Goalie. Die Amis Ritte jetzt schon ein bisschen hoch, ist vielleicht gefährlich, zu sagen, jetzt schauen wirklich alle an und es kommt ein Gegner, wo doch so eine gewisse Abzocktheit mitbringt. Ich glaube, das wäre meine Prognose, behaupte jetzt einfach.
Ich meine, ich kann sie die Duelle anschauen, welche sind ja überall sind ja fast ausgeglichen. Das heißt, wirklich eine Überraschung könnte ja Japan sein. Wenn es wirklich von einem wow, riesen Coup redest, dann ist es Japan, wo Brasilien schlägt. Meine, Norwegen, die können gegen Elfenbeinküste verlieren, weil es ist keine Fußballnation, die an der WM extrem Exploit hat in der Vergangenheit. Deswegen, wenn ich das so ein bisschen abschaue, würde ich sagen, wenn es es wird nicht passieren, aber wenn es ein Highlight wäre, dann wäre es Japan, wo würde einen grossen Coup landen. Aber ich glaube, Brasilianer werden das trotz allem, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so gefordert worden sind, vermeintlich nicht so gefordert worden sind, werden sie es auch schaffen.
Zählt Senegal gegen Belgien als Überraschung? Ja. Das wäre noch meine Frage, Süft. Damit aber die Westen
zwei können als Rennen. Ja, aber ist Senegal ein Unterklassiker als Belgien? Also, Belgien haben nicht den Fußball zu sagen. Von den Namen, ja, haben Belgien, aber die Senegalesen haben das super gemacht in der Quali.
In einer schwierigen Gruppe.
In einer schwierigen Gruppe, also ich sage. Und dort bin ich nicht sicher, dass Belgier auch sich qualifizieren.
Also ich habe schon eingeloggt, 2-1 für Japan gegen Brasilien. Aber ich bin auch...
Hast du brasilianische Kollegen, gell?
Ich habe keine brasilianischen Kollegen.
Jetzt sowieso nicht mehr.
Und ich bin im Tippspiel auch irgendwie auf Platz 18.024. Ich habe das Gefühl, so die japanische, jetzt haben sie ja gar keine Stars dabei und so, die funktionieren einfach total als Mannschaft. Und darum sage ich Japan schlug Brasilien. Und damit sind wir schon am Ende von dieser Sendung. Ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Als nächstes kommen dann wieder der Tobias Wedermann und der Blair Mcemaili aus den USA nach dem nach der Achtelfinalqualifikation gegen Algerien und sonst müssen sie halt Scherben zusammenwischen. Danke vielmals, ciao zusammen.
Der Podcast wird präsentiert von der Zürich, der offiziellen Versicherungspartnerin von der Schweizer Nazi. Unterstütze unsere Nazi beim Public Viewing in deiner Nähe.